Bei der Anfrage zu dieser Predigt war der Wunsch, dass ich mich einklinke in die Reihe unterwegs zum Kreuz, wo jetzt ja auch dann ein Thema wird sein in den Fastenwochen und in den Predigten, in der Passionszeit inne. Ich habe eine bekannte Szene ausgewählt unter dem Aspekt vom Glauben. Weil ich in mir selber spüre, die Fragestellung, hebt mein Vertrauen zu Gott bis ans Ziel? Oder könnte es geben, dass Lebenssituationen kommen, Gefühlssituationen, wo mich die Angst überspült und fortreisst oder die Sorgen überspült und fortreisst? Ob ich mich wie so, kann man sagen, in der Kletterwand rein, ein Zeitchen noch heben und festklammern an den Verheißungen von Gott. Aber irgendwann ist ja dann Kraft, auch die geistliche vielleicht fort, oder? Nicht nur, dass die physische Kraft schwindet im Alter. Und dann hast du 95% vom Leben, Kindheit jetzt abgerechnet, du zum Glauben gekommen bist, hast festgehalten und dann geht alles zusammen. Oder ist es vielleicht so, dass der Glaube nicht aufhört, weil Gottes Treue nicht aufhört? Vielleicht ist die Stabilität bis zum Ziel gegeben, durch die Stabilität von der Vertrauenswürdigkeit von Gott. Aber Jesus würde schon sagen, es ist ein heikles Thema. Und so sind wir schon beim ersten Gliederungspunkt jetzt, damit der Glaube nicht durchfällt, der geistliche Kampf. Wir wenden uns diesen vier Versen zu, wo der Verleugnung, wo Barbara in Lukas 22 gelesen haben, zu, Vers 31 bis 34. Jetzt einmal der Anfang. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Es ist Gebetsanliegen von Jesus für den Petrus ist nichts anderes gewesen als Fundamentales, Zentrale, dass der Glaube nicht aufhört. Da ist einmal Jesus, der betet, das ist dann der eine Akteur. Er kommt in dem Punkt nachher vor, aber zuerst redet er ja von einem unsichtbaren Akteur, einem Satan. Eigentlich waren es ja da die drei Männer und Frauen gewesen in dem Vorhof vom Hohepriester, die einfach mal gesagt haben, hey, du gehörst doch auch vom Dialekt her, du gehörst doch zu dem Jesus, der da verhört wird, oder? Und hinter all dem ist ein geistlicher Kampf losgegangen, der Teufel. Und der hat jetzt wollen, in einem landwirtschaftlichen Bild gesprochen, schütteln, das Sieb schütteln. Also jetzt müssen wir uns das vorstellen, das ist das eigentlich das Letzte gewesen, bevor dass wir dann den Weizen mahlen konnten. Also schon vorher, oder? Also es gibt ja dann Gleichnis. Da hat man müssen säen und der eine Teil ist gerade von den Vögeln gefressen worden und säen und das andere ist dann aufgesprossen, aber das ist dann vertrampelt worden oder Dornen, also bis nun mal etwas gekommen ist. Und dann hat man es müssen dreschen und ganz am Schluss hat man es gesiebelt, sozusagen. Weil das ist natürlich dann, man hat ja den Rest dann nicht in einer riesen Dreschmaschine, oder? Sondern da hat es können Dreck drin haben. Ein bisschen Sand oder so. Und jetzt hat man es gesiebelt, dass nachher nur noch der Weizen zurückbleibt und der Sand ist dann zu dünn, ist einfach runtergefallen. Noch ein heftiges Bild, oder? Der Teufel, ja, die Jünger sind jetzt 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Aber schau, Jesus, was ist da überhaupt daraus geworden, oder? Wenn ich die ein bisschen schüttle, wenn es denen ein bisschen an den Kragen geht, wenn es denen dann nicht mehr so gut geht, oder? Dann ist alles nur Dreck. Der ganze Glaube, den du denen hast wollen beibringen, das ist dann, das geht alles durch. Dann hast du dann gar nichts mehr. Nichts mehr, was nährt. Nichts mehr, was Leben hat drin. Nichts mehr, wo anderen helfen können. Da ist kein Glauben mehr rum. Und Jesus hat dann gebetet. Aber der Teufel ist clever. Der hat gewusst, wo man den Petrus packt. Nämlich bei seiner Selbstüberschätzung. Ist ja noch interessant, oder? Denn vor dieser Stelle sagt dann Jesus, der Judas wird mich verraten und nachher streiten die Jünger, wer der Größte ist. Natürlich steht das nicht genau, warum oder wie viel Zeit dazwischen. Aber es ist immer alles der Abend vor der Kreuzigung, wo das passiert ist. Ich stelle mir vor, da sind die zusammen gewesen und nein, ich bin nicht der Judas. Der Judas ist der Judas und der hat ja schon immer über das Geld und so, oder? Dem hat man sowieso nicht können trauen. Aber wir sind die Aufrechten und Senkrechten. Ich glaube, die haben geistlich prahlt. Und der Petrus, weisst, ich bin der da zu Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, bin zwar halb versoffen, oder? Aber immerhin, oder? Ich habe es gewagt. Und ich habe zu denen 3 gehört, die bei der Verklärung dabei waren und bei der Aufweckung und so, oder? Ja. Er hat gewusst, dort, bei der Selbstüberschätzung, und beim Pflegen von einem guten Image vor anderen, gross zu sein, brillieren, da kann ich den Petrus nehmen. Und das ist ihm gelungen. Und jetzt kommt also, wenden wir uns der nächsten Folie zu, wo dann auch der Römerbrief drauf ist, oder? Also jetzt, ich habe für dich gebetet. Petrus hat Gebet nötig. Da der Grosse, der hat besonders Jesu Fürbitte nötig. Ich glaube, wir haben je nachdem, wie wir geartet sind, nur schon Mühe, anderen mitzuteilen, ich wäre jetzt froh für deine Fürbitte. Mit jemandem zu beten fürs eigene Anliegen. Ich schaffe das irgendwie nicht. Und dann ist ja dann eben der Römer 8, oder, wo das, der Paulus das wieder aufnimmt. Das ist nicht nur das Gebet für den Petrus. Also vielleicht noch ein Nachtrag, oder? Also der vorher hat es geheißen Simon, Simon. Später kommt dann der Petrus wieder vor, der Name. Aber seine Naturen, seine 2 Naturen, die Natur vom Simon, die menschliche, Petrus, der Fels, die geistliche. Und jetzt also Jesus betet wie die beiden Naturen, die Zerrissenheit, die wir besungen haben, die ist in ihm innen wie uns innen auch. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Und wir müssen sagen, ja, das sind viele. Wir selber können uns verurteilen. Der Petrus wird sich verurteilt haben. Andere Menschen können uns verurteilen, unsere Fehler vorhalten. Das kann in der Gemeinde passieren. Das kann außerhalb passieren. Und der will Christ sein, oder? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, als Vergebung, als Sühn, als Gnade. Aber heißt noch, mehr noch. Er ist auferweckt worden. Hey, der lebt mit uns. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Das ist der geistliche Kampf. Es sind zwei Sorten von Gebeten drin. Satan hat sich erbeten, die zu schütteln. Er hat Erlaubnis gebraucht vom Vater und vom Sohn, oder? Das ist im Teufel sein Gebet. Und Jesus sein Gebet ist, dass der Glaube nicht aufhört. Und er tritt für uns ein. Aber eben, es ist so, Jesu Gebet hat nicht gemacht, dass er nicht gestürzt ist. Er hat ihm die doch sehr demütigende Erfahrung nicht erspart. Und es ist sicher gut so für uns. Aber stellt euch jetzt vor, ihr hättet einen Fehler gemacht. Und das steht in der Bibel. Und hunderte von Generationen nach euch lesen das. Hey, was hat denn die Person gemacht? Ja, es ist nicht ganz rühmlich. He? Aber es kommt ja dann anders rühmlich. Eben, er hat Gnade gehabt, umzukehren. Aber er hat die Erfahrung gemacht, das ist der zweite Gliederungspunkt, vom eigenen Unvermögen. Und wie er ganz abhängig ist von dem Jesus. Vers 33 und 34. Da sagte Petrus zu ihm, also Jesus ist schon schön, oder? Aber mein Glauben ist stabil. Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und ich bin überzeugt, er hat das so gemeint. Wir sind gute Freunde. Du hast uns so viel gelehrt. Das wäre nicht als recht, dass ich dich begleite, auch durch schwierige Zeiten. Das hat er angenommen, dass das stabil ist und krisenfest ist. Ich bin bereit. Aber eben die Bereitschaft allein langt nicht. Dass Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, jetzt kommt noch mal wieder der Petrus, he? Also nicht mehr nur der Simon. Noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Aber eben, ich weiß nicht, wie das gewirkt hat. He? Er ist ja dann gleich, zuerst hat er mal das Schwert gezogen, oder? Also, wumm, also war ja jemand, der Petrus, oder? Und nachher, als Einziger, oder, ist er was jetzt der Johannes gemacht hat, wissen wir nicht, ob der einen anderen Weg gefunden hat, weil er ist ja mit den oberen befreundet gsi da von den Juden. Der da auch noch andere Werk gefunden hat zum Spionieren. Also der Petrus ist jetzt da gegangen, ist einmal gefragt worden. Man hat jetzt nichts gemerkt, oder? Ist zweimal gefragt worden. Nicht gemerkt, dass das die Situation könnte sein. Eigentlich hätte er ja rauslaufen, dann wäre es nicht dreimal gewesen. Gut, Jesus hätte dann nicht recht gehabt, aber lassen wir die theologische Frage. Er ist einfach blauäugig. Also er merkt nicht, dass Entschlossenheit und seine Willenskraft allein nicht langt. Ich habe mir dann überlegt, wo verlügne ich Jesus? Also nicht nur beim Evangelium vertreten, sondern was er sagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder ich bin bei euch alle Tage. Wo würde ich einfach sagen, ja, wahrscheinlich ja gleich nicht. He? Also jetzt ist er, glaube ich, nicht gerade dabei. Jetzt hat er mir, glaube ich, in den Stich gelassen. Oder vielleicht würde er mich in den Stich lassen. Also wo bekennen wir nicht einfach so, hey, das steht aber da, schwarz auf weiß oder da bei mir in Pünktchen. Das ist die Wahrheit. Und jetzt einfach neben dem, also eine bittere Erfahrung. Ich bin bereit, ich bin leidensbereit. Aber es ist nicht eine Androhung vom Gefängnis oder schon das Todesurteil gesprochen, sondern einfach drei harmlose Fragen. Gehörst du dazu? Und die haben den Bock gerührt. Also jetzt Gnade. Das ist einfach schon drin. Das fasziniert mich, oder? Also, wir haben jetzt schon den Vers 61 und 62 gehört, oder? Also, dann dreimal verleugnet und Jesus schaut dann an. Ich stelle mir das vor, so einfach so einen liebevollen, barmherzigen Blick. Ich habe das gewusst, Petrus. Wie es in deinem Herz aussieht. Nur du hast es nicht gewusst. Ich verurteile dich nicht. Und darum sagt er ja, wenn du dann, also ich habe für dich gebetet, oder? Wenn du dann umkehrst, also eigentlich das Wort Buße tust, oder? Und zurechtkommen wirst, stärke den Glauben deiner Brüder. Einfach so, das ist Gnade. Du, es gibt Umkehr. Und ich helfe und habe dafür gebetet, dass du umkehrst, nicht bändet, dass er umkehrt, dass er wieder aufstehen kann und zurecht kommt und wieder kann laufen, im Glauben laufen, weiterlaufen. Und er hat es ja geschafft. Oder Jesus hat es mit ihm geschafft. Das ist Gnade. Vielleicht ist im Petrus auch in den Sinn gekommen, dass er Jesus gefragt hat, weißt, wie oft muss ich vergeben? Der, der an mir schuldig geworden ist. Weißt, ich wäre jetzt ganz grosszügig, oder, und ganz fromm und würde dem etwa siebenmal vergeben. Und dann sagt er eigentlich mit anderen Worten, weißt, eigentlich ich und Gott. Und wenn du von dort her lebst, musst du siebenmal einfach unlimitiert vergeben. Und das erlebt er jetzt, das Unlimitierte, die unlimitierte Gnade. Gehen wir zum dritten Punkt. Also jetzt haben wir gemerkt, wenn es so um heikle Situationen geht, das sind unsichtbare Akteure dahinter. Auf der einen Seite der Teufel, der Freude hat, wenn sich alles in unserem Vertrauen zu Gott in Luft auflöst und auf der anderen Seite Jesus zur Rechten, der für uns einsteht. Auch wenn es da negative Punkte gibt. Jetzt also einander den Glauben stärken. Vom Prahler zum Ermutiger. Also der Vers 32 heisst ja ganz dann klar, wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Hey, ich disqualifiziere dich nicht. Nein, ich brauche dich. Ich brauche dich gerade mit der Erfahrung von deinem Unvermögen. Und so hat er ihn gebraucht. So hat er nicht mehr von sich, wer ist der Größte, sondern von Jesus. Und gewiss die Abhängigkeit von Jesus, das ist der Schlüssel, das Vertrauen bis zum Schluss hebt. Und so kann er andere stärken. Auch mit dem Blick auf die Gnade, oder? Er hat gewusst, ich habe Gnade erlebt. Ich war völlig ein Evangelist daneben. Ich konnte nicht einmal sagen, ich gehöre zu dieser Gruppe, ich gehöre zu dieser Jüngerschaft. Nein, nein, und ich kenne ihn auch gar nicht. Um was das überhaupt geht. Ich bin ja einfach ganz zufällig da an dem Feuer, oder? Man hat ihm sicher nicht geglaubt, dass er jetzt zufällig zumindest in der Nacht im Hof ist vom hohen Priester, aber das ist eine Zwischenbemerkung, oder? Jetzt, das ist eine. Ein Auftrag, eine neue Aufgabenstellung, wo Wertschätzung ist. Und wo es wieder ums Zentrale geht, ums Vertrauen. Nicht um irgendeine Moral, sondern ums Vertrauen. Jetzt hat der Mensch und mir, obwohl das Vertrauen ein Geschenk ist und Jesu Fürbitte ist, auch mit unserer eigenen Verantwortung zu tun. Also die Szene ist dann weitergegangen. Jesus ist in den Garten Gethsemane, hat dort mit Jesus gerungen, um ein Ja zu dem Weg, zu dem Kelch. Und die Jünger sind dabei gewesen, die 11. Und da ein bisschen beim Lukas eine Kurzfassung. Er ist dann zurückgekommen. Es war insgesamt 3-mal gewesen, aber die haben geschlafen. Und er sagt, steht auf, oder eben die anderen Mal, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Heißt, was an euch liegt, ist eine lebendige Beziehung zu Gott, zu mir zu pflegen. Beten ist da ganz allgemein. Nicht nur Fürbitte, nicht nur Dank, nicht nur Lobpreis, ganz ein umfassendes Wort für eben einfach beten. All das, was eine Beziehung ausmacht, beten und auf Gott hören und das Hin und Her. Haltet eure Beziehung lebendig. Und das ist der Sinn von einer Fastenwoche. Einfach mal, ob jetzt das am Fastentag oder also irgendwie müssen wir uns raushalten aus dieser Informationsflut von der heutigen Zeit und der Verfügbarkeit. Ich denke, dazu mal ist es gewesen, dass man nicht so sein stille Kämmerli hat. Die sind ja immer in der Gruppe gewesen, die sind immer wieder mit Leuten konfrontiert worden. Die haben eigentlich nicht ihre einfach so Ruhephase für sich allein gehabt, dann mussten sie sich wegbegeben. Sonst waren sie immer umspült. Also eigentlich auch eine Flut von Leuten. Und betet, wachet, sind wachsam, auch gegen euch selber. Was geht in euch vor? Ist das gut oder ist das nicht gut? Also ich fasse zusammen nochmal vor dem Schlussvers, den würde man dann mehr so ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Dass der Glaube nicht aufhört, das ist ein geistlicher Kampf, wo im Verborgenen vielleicht recht hart noch gekämpft wird. Zwischen dem Teufel und Jesus. Aber Jesus ist eindeutig der Stärker. Aber es geht um einen geistlichen Kampf. Und das Nächste ist, es gehört dazu, dass wir unser Unvermögen als Demütigung erleben. Weil unser Glaube, Betonung auf uns, langt nicht. Der hebt nicht. Es ist der geschenkte Glaube, es ist der Glaube zur Glaubwürdigkeit, zur Treue von Jesus. Es ist einfach, dass Jesus uns hebt. Und immer wieder einlädt, ganz klar, wachet und betet. Wer einschläft, und denkt, ich muss halt jetzt schon gut schauen. Ich habe jetzt mal einen Tag Religion im Jahr, das langt. Nein, das langt nicht. Also jetzt hat Jesus hat den Auftrag gegeben, wenn du dann wieder zurechtgekommen bist, durch Umkehr, durch Buß, durch Vergebung, dann stärkt der Glaube von deinen Brüdern. Sind natürlich die Nomaden gsi, Brüdern und Schwestern. Und das hat er jetzt gemacht. He? Also das spüren wir jetzt, wie er das gemacht hat in seinem Brief. Wie er zum Ermutiger geworden ist. Und nicht mehr zum Prahler. Also jetzt hier im 1. Petrus 5, 10 und 11. Der Gott aber, der seine Gnade auf jegliche erdenkliche Weise erfahren lässt, ob Vergebung, ob Führung, ob Begabung, einfach das ist alles geschenkte Liebe, nicht verdient. Und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Wir müssen nicht mehr vor Menschen glänzen, brillieren. Das führt zu nichts. Der Glanz und die Herrlichkeit ist schon da. Das ist nicht zukünftig geschrieben, natürlich auch enthalten, oder? Aber Herrlichkeit heisst Ehrwert. Die haben wir schon. Der Glanz, das Brillieren, Beachtung durch Gott. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, das Leiden wird nicht ausblendet. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, materiell, psychisch, geistlich, Fürsorge, was ihr nötig habt. Ja, geht der Satz noch weiter. Er wird euch im Glauben stärken. Also stärke deine Brüder. Und jetzt geht er den Ball weiter. He? Der Jesus, der wird stärken. Ein Hinweis, das ist die Quelle. Geh zu dieser Quelle. Ich habe es auch gelernt. euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Stabilität, der Gnadenboden, der Glaubensboden. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Die Überleitung zum Lobpreis. Immer und überall. Immer, ewig, überall. Dort, wo wir am Boden liegen. Und dort, wo wir vorwärts gehen. Im Glauben.